Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Diplompsychologe Dr. Ahmed El-Kordi zum Thema Quo Vadis Psychotherapie. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich, liebe Leute, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Und heute ist wieder mal zu Gast Dr. Ahmed El-Kordi. Ich freue mich erstmal sehr, dass Sie nochmal Zeit gefunden haben. Und Herr El-Kordi hat schon einige Podcasts hier mit uns produziert, vorrangig so zu psychotherapeutischen oder neurokognitiven Themen. Heute haben wir das Ganze unter einen Arbeitstitel gestellt: Psychotherapie im Wandel, erst entstigmatisiert und nun überfüllt. Und Sie, Herr El-Kordi, haben sich dieses Themas auch im Rahmen eines Buches angenommen. Das heißt nicht ganz so. Das heißt, wen therapieren und warum? Und ist, glaube ich, im Psychosozialverlag jetzt schon vor einigen Monaten erschienen. Jetzt frage ich mal ganz provokant am Anfang, nachdem ich Sie natürlich nochmal herzlich begrüße: Warum schreiben Sie so ein provokantes Buch als Psychotherapeut? Sägen Sie möglicherweise an dem Ast, auf dem Sie selber sitzen?
Herr Tom, ich würde ja gar nicht sagen, dass es so provokant ist eigentlich. Also gar nicht. Also ich finde tatsächlich nicht, dass es provokant ist. Es ist auch gar nicht jetzt so die Absicht dahinter, irgendjemanden zu provozieren. Wäre ja auch irgendwie blöd, sozusagen mir meinen eigenen Ast abzusägen, wie Sie gesagt haben. Aber das ist halt aus dem, wie ist das entstanden? Ja, das ist auch so ein langjähriger Prozess, wo so ein Buch oder eine Buchidee entsteht. Vielleicht kennen Sie das auch. Sie haben auch ein Fachbuch auch veröffentlicht und da fließen dann halt dann ganz viele Gedanken und auch Anregungen mit ein. Und eine Sache war, dass ich halt auch so im Supervisionskontext in Ausbildungsinstituten, aber auch so bei also in den Patientenberichten auch immer wieder so festgestellt habe, so die Vorstellung von Richtlinienpsychotherapie ist irgendwie sehr weit gefächert, ne? Und es geht tatsächlich um was Psychotherapie ist im sozialversicherungsrechtlichen Sinne und nicht, was Psychotherapie als eine Wissenschaft, als eine Behandlungsmethode ist. Und das hat also das gemeinsam mit auch, wo ich auch gehört habe, warum Betroffene in Psychotherapie gehen oder schon auch seit Jahren in Therapie sind, hat mich ja dazu motiviert, wirklich auch mich mit der juristischen, der sozialrechtlichen Materie auseinanderzusetzen. Und aus meiner eigenen klinischen Arbeit, ich habe auch in verschiedenen Kontexten der Gesundheitsversorgung gearbeitet, habe ich auch festgestellt, diese Definition, was psychisch krank ist und was behandlungsbedürftig ist, das ist ja auch wirklich sehr butterweich, ne? Ja.
Vielleicht können wir den Rahmen aber nochmal skizzieren. Was ist denn überhaupt so eine Psychotherapie-Richtlinie? Was steht da drin? Was wird da definiert? Geht daraus auch schon der rechtliche Rahmen der Psychotherapie hervor? Vielleicht können Sie das nochmal so allen etwas näher bringen, die sich jetzt nicht tagtäglich damit beschäftigen.
Ja, also die Psychotherapie-Richtlinie ist wie in anderen medizinischen Bereichen auch eine Behandlungsrichtlinie. Wir haben ja auch unterschiedliche Richtlinien, auch im neurologischen Bereich oder in der Grundversorgung, psychosomatischen Grundversorgung und so weiter. Und die Psychotherapie-Richtlinie definiert, welche Formen, welche Bereiche psychotherapeutischen Handelns sozusagen sozialrechtlich relevant sind, also Sozialversicherungsgesetz. Also wie soll die Therapie oder Psychotherapie aussehen? Was ist ihr Indikationsbereich, jetzt auf gut Deutsch, damit diese Leistung als eine Krankenversicherungsleistung gilt? Und nicht jegliche Form von Psychotherapie, es gibt ja nun mal sehr unterschiedliche Psychotherapie-Möglichkeiten, Optionen und so weiter. Aber es gibt halt ganz bestimmte wissenschaftlich anerkannte Psychotherapieverfahren, ne? Also das ist die kognitive Verhaltenstherapie, die wird immer als Verhaltenstherapie bezeichnet. Finde ich auch irreführend, was kognitive Verhaltenstherapie ist. Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und jetzt neulich die systemische Psychotherapie. Und das sind die vom gemeinsamen Bundesausschuss als wissenschaftlich anerkannte, sozialrechtlich, sozialversicherungsrechtlich relevante, zugelassene Verfahren. Es gibt noch andere Verfahren, die zwar wissenschaftlich oder sagen wir mal klinisch wirksam sind, die Gesprächspsychotherapie zum Beispiel, die ist aber nicht als Psychotherapieverfahren zugelassen. Das heißt, wenn Sie jetzt als Betroffener sich entscheiden, ich brauche jetzt eine Psychotherapie, warum auch immer, dann kann ich zwischen diesen Verfahren entscheiden. Und es wird auch in der Psychotherapie-Richtlinie auch so zum Beispiel Kontingent definiert, also wie viele Stunden werden denn übernommen, sind dann zugelassen, in welchen Verfahren, es unterscheidet sich auch von Verfahren zu Verfahren. Da wird auch eine sogenannte Gutachterverfahren beschrieben, ne? Also unter welchen Umständen ist ein gutachterpflichtige Beantragung oder ein Antrag notwendig. Es wird beschrieben zum Beispiel, welche Besonderheiten gibt es in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Wie soll die formale Gestaltung der Einbeziehung der Eltern aussehen in der Therapie? Und die, was ganz wichtig ist, sind die Indikationsbereiche. Ne? Das ist ja so Thema noch im Buch ist, welche Indikationen hat die Psychotherapie und nicht eine differenzielle Indikation, das heißt, welches Verfahren ist wann wichtig für welches Störungsbild, sondern eine absolute Indikation, das heißt wirklich, wann ist Psychotherapie überhaupt indiziert. Ne? Das wird halt dann definiert, und es gibt ja so zwei große Bereiche, es ist halt ein Bereich, wo man sagt, ja, also die Psychotherapie auch als eine alleinige oder primär alleinige Methode, Behandlungsmethode ist da ausreichend und auch wirksam. Und in anderen Bereichen, zum Beispiel bei Suchterkrankungen oder bei natürlich organisch bedingten psychischen Erkrankungen oder organisch-körperlichen Erkrankungen, die auch eine psychotherapeutische Mitbehandlung erforderlich machen, da reicht die Psychotherapie alleine nicht aus. Ne? Und das wird genau definiert, was ist denn eine psychische Erkrankung, eine seelische Erkrankung? Und da haben wir dann schon eine Brücke zum SGB-5. Also da wird, ja, vielleicht auch darüber diskutieren, also diese Definition von einer psychischen Erkrankung oder von einer Krankheit, das ist eine sozialrechtliche Definition. Also das ist nicht so die, jetzt eine gesellschaftliche Definition oder so, oder eine medizinische Definition, es ist tatsächlich eine sozialrechtliche, eine sozialversicherungsrechtliche Definition. Die findet man auch in der Psychotherapie-Richtlinie.
Okay. Ist es denn ausschließlich eine sozialrechtliche Definition oder gibt es auch eine parallele Definition daneben?
Also man bezieht sich ja größtenteils auf den SGB-5. Ne? Also dass man halt dann sagt, so eine Krankheit im rechtlichen Sinne oder im Rechtssinne ist auch gemäß Rechtsprechung des Bundessozialgerichts eine Regel, wie du im Leitbild des gesunden Menschen abweichenden Körper- oder Geisteszustand, der eine ärztliche Behandlung bedarf oder den Betroffenen arbeitsunfähig macht. Und also da haben wir halt dann diesen psychosozialen Aspekt auf jeden Fall, also halt dann auch diese Frage, was hat die Erkrankung oder die Beeinträchtigung für Folgen, ne? Und die Definition, was ist denn psychisch krank? Ne? Also das ist halt, und es ist nicht jede psychische Belastung oder eine Belastungsreaktion ohne alltagsverankerte Beeinträchtigung. Das heißt, alles, was halt keinen Alltagsbezug hat, so reine biografische Geschichte oder so ein, sagen wir mal, ein Lebensverlaufsbeschwerden, ne, so alleine, die rechtfertigen keine Psychotherapie. Es gibt ja auch oft so der nachvollziehbare Wunsch, die Vergangenheit zu verarbeiten. Ne? Und viele Leute, die dann auch sagen, ja, es ist viel bei mir passiert und ich möchte das verarbeiten oder so. Und wenn ich halt frage, was sind denn die Beeinträchtigungen, sind auch sehr viele Leute überrascht, ne? Die Beeinträchtigung, was heißt Beeinträchtigung? Ich kämpfe damit und so. Es ist keine objektive Beeinträchtigung. Ne? Da ist halt dann auch oft so die Diskussion Leidensdruck alleine ohne Funktionsbeeinträchtigung.
Okay. So.
Was, und ja, wie kann man das verorten?
Das bezieht sich jetzt aber auf diese Richtlinienpsychotherapie. So habe ich Sie verstanden. Und wie gesagt, diese Psychotherapie-Richtlinie gibt vor, im Prinzip ja, mit welchen psychotherapeutischen Verfahren, was Sie gerade angerissen haben, kann ich welche Indikation behandeln im Falle einer seelischen Erkrankung eben nach der sozialrechtlichen Definition. Das war so das Destillat so bis hierhin, das ist der Rahmen sozusagen.
Genau.
Ja.
Genau.
Okay. Und ja, warum sehen Sie das so kritisch? Ist das für Sie einfach ein Ressourcenproblem oder sehen Sie auch eine Gefahr, eine inhärente Gefahr der Psychotherapie, die wie jede andere Therapie auch Nebenwirkungen haben kann? Also warum piekst Sie das so?
Das ist eine gute Frage, weil natürlich ist es ist auch auf jeden Fall ein Ressourcenproblem. Also es ist auch wichtig, finde ich, auch gesellschaftlich wichtig zu definieren, wofür ist diese Behandlungsmethode da. Ne? Insbesondere in dieser Zeit, wo wir halt sehr viele psychosoziale Belastungsmomente haben, sehr viele geopolitische Umwälzungen haben, sehr viele, einfach, wir haben viel Beunruhigendes um uns herum, ja.
Mhm.
Und jetzt ist es halt auch sehr wichtig, und das habe ich vom Eindruck her, ich habe jetzt viel sagen, hast du Daten? Ja, meine Daten. Mhm. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber was ich halt dann auch so oft sehe oder bei Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, es gibt viel Anfragen halt wegen wirklich so einer allgemeinen Beunruhigung.
Mhm.
Also auch vor allem junge Menschen, ne, die halt dann unruhig sind, die sorgenvoll sind. Ne, ist auch immer die Frage, ist das jetzt behandlungsbedürftig? Ne?
Mhm.
Also wir müssen ja auch irgendwo eine Schwelle setzen, irgendwo sagen, ja, das ist jetzt behandlungsbedürftig, das nicht. Vor allem, wenn man berücksichtigt, die Psychotherapie gemäß Richtlinie ist keine Präventionsmaßnahme.
Mhm.
Nicht dafür da, damit sich halt dann sich nicht verschlimmert. Und das ist halt mir wichtig, das auch gesellschaftlich zu kommunizieren. Ne? Also weil wie gesagt, diese Vorstellung, was Psychotherapie ist, ich kenne wahrscheinlich auch andere Kolleginnen und Kollegen im niedergelassenen Bereich, ne, kommt oft die Anfrage, ich brauche jemanden zu reden. Ne? Also auch diese Vorstellung, oder ich muss mit einem Psychologen reden. Mein Hausarzt meinte, ich soll zum Psychologen gehen. Das ist auch wirklich auch ein Problem, weil es oft da Missverständnisse entstehen. Und Psychologen gibt es ja auch in Beratungsstellen, ne, die außerhalb der Gesundheitsversorgung sind, die nicht Krankenkassenleistungen sind, die auch kostenfrei sind. Ne? Das gibt es ja auch. Und das halt eben zu differenzieren, finde ich, dass darüber sollte man reden. Na, was man halt bisher gemacht wird, was ja auch einerseits erfreulich ist, ist die Entstigmatisierung. Das ist auf jeden Fall eine erfreuliche Entwicklung. Aber gleichzeitig haben wir halt dann auch Trend in den sozialen Medien, dass alles psychologisiert wird. Das ist alles alles pathologisch, narzisstisch, toxisch, was ich auch immer.
Ja.
Das wird halt dann zu sehr so ausgeweitet und so, also dass halt fast jeder den Eindruck hat, ja, ich bräuchte eigentlich eine Psychotherapie. Also hört man ja auch oft, viele sagen so auf Basis halber, ja, eine Psychotherapie, das würde mir auch bestimmt auch helfen. Denke ich so, ja gut, aber es kann auch schaden. Das kann nicht nur helfen.
Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber womit wenn sich dann, ich sage jetzt mal so Suchende, Ratsuchende, und ich sage jetzt explizit nicht Patientinnen und Patienten, womit wenden sie sich denn so an Sie oder an Kollegen, was haben Sie mitgekriegt, was sind so große Themenblöcke, die halt Menschen beunruhigen können und die so den Wunsch erwecken lassen, ich könnte eine Psychotherapie gebrauchen?
Ja, also die es sind ja so zwei große, grob zwei große Bereiche. Einmal ein Bereich ist Vergangenheit und ein Bereich ist Gegenwart. Also im Bereich Vergangenheit ist halt wirklich dieser Wunsch, es ist irgendwas passiert bei mir, es ist so viel passiert und das möchte ich jetzt verarbeiten. In Anführungsstrichen ist halt auch oft so die Frage, was versteht man denn unter verarbeiten? Also warum soll das verarbeitet werden? Was wird daraus, wenn es verarbeitet ist? So, ne? Und also das ist Vergangenheit, wirklich was vergangen ist, und Gegenwart, das heißt die Alltagsbeeinträchtigung. Ne? Und das ist halt dann eher gemäß Psychotherapie-Richtlinie. Ne? Also Beeinträchtigung im Erleben, im Verhalten. Es gibt zunehmend mehr, finde ich, das muss ich mal vorab sagen, finde ich gut, ne? Zunehmend ältere Personen, die auch Psychotherapie suchen. Ne? Also auch Ü60, Ü70 sogar. Ne, die halt dann auch sagen, ja, also mein Hausarzt meinte, ich sollte eine Psychotherapie machen. Denken Sie, das macht Sinn bei mir. Ne? Ich bin schon 75, ja, natürlich. Ne? Also halt nur die Frage, was sind die Beschwerden, was sind die Therapieziele, ne? Was sind Ihre Ziele, was sind dann gebotene Ziele und so weiter. Also diese Bereiche, aber es gibt ja auch auch oft Leute, die anrufen und die sagen, ja, also ich habe akut jetzt ein Problem. Ne? Meine Freundin hat sich von mir getrennt und ich weiß jetzt gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ja. Denke ich so, ja, das ist gut, dass sie sich so fühlen. Also jetzt nicht böse gemeint, aber es ist ja eine normale Reaktion. Ne? Dass, ja, wenn sie erstarren und nichts fühlen, da gut, das wäre dann störungswertig. Aber es zeigt, das ist eine normal psychologische Reaktion. Ne?
Ja.
Sehr viele Menschen rufen an wegen Trauerfällen. Ne? Also das ist halt, Trauer ist nichts Pathologisches. Pathologische Trauer, dann ist eine verlängerte Trauerreaktion, ja. Da kann man wieder streiten, wie viel ist pathologisch, ab wann ist es pathologisch. Ne? Mhm. Aber per se zu trauern ist jetzt nichts Pathologisches und ist auch nicht Gegenstand der Psychotherapie.
Mhm.
Auch ein großer Bereich sind Menschen mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen oder auch mit chronischen, multiplen Problemlagen. Andere Störungskonstellationen. Wo wir wissen, wir können jetzt die Grunderkrankung jetzt nicht wegbehandeln. Ne? Mhm. Und Autismus per se ist auch jetzt nicht zwingend Anlass für eine Psychotherapie. Also viele Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen, die leben unbeeinträchtigt, also in ihrem Rahmen unbeeinträchtigt.
Ja.
Im Bereich der Behinderung oder so. Aber und da muss man halt dann auch immer differenzieren, was ist denn eigentlich das Ziel und was ist das Störungsbild? Also wo ist die funktionelle Beeinträchtigung?
Dennoch ist es ja eine Gruppe von Menschen, die aus ganz unterschiedlicher Motivation sich an Sie und Ihre Kollegen wendet. Die sind ja da und die qualifizieren sich halt vielleicht eben nicht für eine Richtlinienpsychotherapie, sind ja dennoch Suchende. Und fallen wie so viele Menschen im Gesundheitssystem irgendwie durchs Raster oder so eine Art Raster.
Ja.
Mein Impuls jetzt zu sagen, es muss jetzt keine Psychotherapie sein, aber irgendwelche Hilfsangebote oder Versorgungsangebote sollte man doch solchen Menschen auch bieten können.
Ja.
Sehen Sie das genauso oder das teilen Sie erstmal? Ja, ja.
Selbstverständlich. Und das ist halt auch so ein bisschen. Was ich in der bisherigen Psychotherapeutinnen-Ausbildung bemängelt, dass es, man lernt in der Regel, was macht man psychotherapeutisch, aber man lernt nicht, was macht man denn sonst?
Mhm.
Also das ist halt so dieser sozialpsychotherapeutische, sozialmedizinische, sozialpsychiatrische Aspekt. Ne?
Mhm.
Das ist oft nicht bekannt. Ne? Das bedeutet ja auch, und das ist genau der Punkt, das ist dann, glaube ich, eines der letzten Kapitel in dem Buch, da geht es ja darum, okay, wenn eine Psychotherapie nicht indiziert ist, was dann? Es ist aber, also wir haben eine psychische Beeinträchtigung, wir haben eine psychische Störung, ist alles okay, so, also alles okay in dem Fall, dass die Kriterien erfüllt sind, aber eine Psychotherapie ist nicht indiziert. Ne? Warum könnte sie nicht indiziert sein? Entweder keine, also eine sehr negative Prognose, die Lebensumstände erlauben es nicht, fehlende Therapiefähigkeit oder Therapiemotivation und fehlende Umstellung oder fehlende Umstellungsfähigkeit, ne?
Mhm.
Also gemäß der Richtlinie. Und was macht denn dann? Ja, und das ist, da finde ich auch eine sehr gute Entwicklung, auch im psychotherapeutischen Bereich, im Weiterbildungsgang, Sozialmedizin. Das ist sehr aufwendig, kann ich aus Erfahrung reden, aber man lernt halt eben diese Aspekte, ne? Also was macht man dann, was gibt's denn für Strukturen, wer sind denn die Akteure, wie sieht die Vernetzungsarbeit aus, was ist die rechtliche Grundlage dafür und so weiter. Und wir haben ein Riesenproblem, dass es keine oder sehr wenig Angebote gibt, ne? Also es gibt viele Angebote, die unbekannt sind, die sind ja gar nicht so populär, ne? Also zum Beispiel Leistungen vom sozialpsychiatrischen Dienst, ne? Oder Leistungen der Berufsförderungswerke oder Leistungen der Integrationsämter. Ne? Das sind ja sehr unterschiedliche Leistungen, die gesetzlich verankert sind und die aber halt unbekannt sind. Ne?
Ja.
Man weiß oft nicht, ja, wen soll man dann darauf ansprechen, wer ist dafür zuständig.
Das sind ja auch ganz unterschiedliche Träger und Institutionen, die Sie jetzt ja auch benannt haben. Wird das denn irgendwo gebündelt oder ist es gebündelt abrufbar irgendwo? Oder?
Ja. Also das ist auch so eine, würde ich jetzt mal sagen, auch eine psychotherapeutische Grundleistung, finde ich. Man sollte auch darüber informieren und sollte auch das wissen, wer ist jetzt dafür zuständig. Konkret sind es ja auch oft Integrationsämter, also Integrationsfachdienst zum Beispiel, ne? Oder die sogenannte OTB, also die unabhängige Teilhabeberatung, ergänzend unabhängige Teilhabeberatung, das sind auch in Deutschland ganz gut verteilt, kann man halt dann auch beratend hinzuziehen. Es gibt auch Sozialämter, es gibt auch bei der Deutschen Rentenversicherung gibt es auch ein Beratungsangebot. Ne? Die Jugendämter, Landratsämter, Jugendämter informieren auch über Hilfen zur Erziehung und auch andere integrative Hilfen, gemäß SGB VIII, der Kinder- und Jugendhilfegesetz zum Beispiel, und auch Teilhabegesetz, ne? Gibt es auch Überschneidungen. Also das wären so die Akteure. Ne?
Ja, aber also was wird da konkret geleistet? Wird da auch psychotherapeutisch mit den Menschen gearbeitet, halt nicht im Sinne einer Richtlinienpsychotherapie? Ist das ein Teilaspekt? Findet da Sozialarbeit statt? Ist das ein Potpourri von allem? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also wenn Sie sich jetzt zum Beispiel die Arbeit in einem Berufsförderungswerk anschauen, das ist halt, dann geht es ja halt dann um die Integration, Reintegration auf dem Arbeitsmarkt, ne, dass jemand halt dann wieder arbeitstätig wird oder arbeitsfähig wird, ne, dass die Arbeitsfähigkeit wieder zurückerlangt wird und so weiter. Und da arbeiten auch mitunter auch Psychotherapeutinnen und Psychologen, klinische Psychologinnen und Psychologen da. Da sind auch die Sozialarbeiter da, da sind auch Fachtherapeuten, Ergotherapeuten und so weiter. Das ist ja auch ein sehr, sehr buntes Team. Es sind jetzt keine, also es ist ja keine Krankenbehandlung, ne? Das ist ja so der Unterschied von der Krankenbehandlung. Wir sind auch, wir jetzt ein Berufsförderungswerk zum Beispiel, das sind ja auch rehabilitative Maßnahmen, so eine berufliche Reha, so eine ambulante berufliche Reha, ne? Also für psychisch kranke oder vorerkrankte Personen. Und das sind halt eben Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Ermöglichung einer sozialen Partizipation.
Okay.
Es sind jetzt nicht eine primäre Behandlung, eine symptomatische Behandlung, wie eine Angstbehandlung, weil dafür wäre ja die Psychotherapie ja zuständig. Ne? Und wenn wir das halt gut trennen können, und beziehungsweise es muss man ja, es ist ja keine Entweder-Oder, ne? Es ist ja auch manchmal und. Ne? Also manchmal ist es ja auch, und das ist auch die psychotherapeutische Fallkonzeptualisierung sehr wichtig, ja. Also dass man halt dann auch mit den Betroffenen, wenn sie dann Patienten sind, dass man halt dann mit denen das bespricht und sagt so, hören Sie jetzt, Herr Meier, also wir machen das jetzt so, wir behandeln in dem Rahmen für 12 Sitzungen zum Beispiel die und die Symptomatik. Wir können auch nochmal verlängern, wenn es notwendig ist, wenn es noch was an Zielen zu erreichen. Aber wichtig ist, dass wir halt dann auch relativ frühzeitig die Wiederintegration im Berufs- und in Arbeitsleben und Berufsleben einzuleiten. Ne? Und dafür brauchen wir halt eben die Akteure, dass wir uns zusammensetzen, so dass es halt dann auch parallel läuft, ja, und so dass wir halt dann eben daran arbeiten, dass ihre Integrationschancen erhöht werden, ne? Dass sie zum Beispiel diese Angststörungen mildern oder dass die depressive Symptomatik halt sich bessert und so weiter und so weiter. Ne? Und weil die restlichen Sachen, die kann ich ja als Psychotherapeut ja gar nicht bewältigen. Ich kann ihm ja gar nicht helfen, dass er halt einen Job findet und dass er auch seine berufliche Fähigkeit, kann ich ja gar nicht im Alltag beurteilen.
Ja, naja. Nun sprachen wir schon über Leute, die sich halt für eine richtige Psychotherapie qualifizieren oder andere Konstellationen, die andere Erfordernisse, ein anderes Setting per se erstmal bedürfen. Sie haben es vorhin schon mal so ganz vorsichtig angerissen. Auch eine klassische Psychotherapie birgt ein potenzielles Risiko für Nebenwirkungen, wie jede Therapie eigentlich auch, wie jede Pharmakotherapie. Was könnte das denn sein? Vielleicht können Sie das noch so ein bisschen ausführen. Wo liegen da so die Probleme?
Ja gut, Sie haben auf der einen Seite haben Sie grundsätzlich auch einfach aufgrund des Einleitens des therapeutischen Verfahrens, also auch sozialversicherungsrechtliche Risiken, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ne? Es ist leider immer noch so, dass im Versicherungswesen einige Versicherer, eben wenn sie jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel abschließen, habe ich leider oft erlebt, ne? Es wird ja danach gefragt, hatten sie in der Vergangenheit, und je nach Versicherer, hatten sie in den letzten 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren, ihr Leben lang jemals eine Psychotherapie? Ne? Und wenn ja, warum? Aus Gründen, da müssen wir eine Diagnose nennen. Einige Versicherer fragen explizit danach, ob man wegen der Depression in der Therapie war. Da waren sie wegen Suizidalität in einer psychiatrischen Behandlung natürlich auch häufig. Es spukt immer noch so ein Gerücht rum, ne, wegen Beamtenverhältnis, ob das halt dann irgendwie ein Problem sein kann. Das habe ich bis jetzt tatsächlich nicht erlebt. Ich habe es immer nur als Spuk erlebt, wovor halt dann viele Angst haben. Es gibt aber einige Diagnosen, wo man sagen, die halt ja, also da wäre ich auch sehr vorsichtig. Ne? Weil da stelle ich diese Diagnose, wenn ich wirklich ausreichende Anhaltspunkte habe, dafür also auch objektive, so gut wie es geht, objektive Verfahren eingesetzt habe, bevor ich diese Diagnose stelle. Ne? Das ist ja der Fall, wenn Sie halt dann so eine Persönlichkeitsstörung haben. Diagnose. Da können Sie halt in einigen Bereichen halt Schwierigkeiten haben. Das ist halt die Frage natürlich, wer erfährt das? Wir sind jetzt im sozialen Datenschutzbereich. Ja gut, also ich gehe jetzt mal von einer korrekten Welt aus, wo das nirgendwo durchsickert, aber wir haben halt eine sogenannte Anzeigepflicht. Wenn Sie halt dann Sozialleistungen beantragen oder irgendwelche Versicherungsleistungen, Sie haben eine Anzeige- und Mitwirkungspflicht und Sie müssen halt dann angeben, war ich in Behandlung oder war ich nicht in Behandlung.
Ja. Das sind jetzt
ja so ein Bereich, ne?
So ein Bereich, genau, eher so sekundär quasi, sekundäre Kollateralschäden in Anführungsstrichen einer Psychotherapie, ja. Aber gibt es auch was der Betroffene, der Patient dann halt in dem Fall auch unmittelbar erleben kann, sozusagen, dass der sich irgendwie verändert, sich die Stimmung ins Negative verändert, solche klinischen Beispiele?
Ja, klar, genau. Also das ist der andere Bereich, der halt dann wirklich durch also die direkte Wirkung des therapeutischen Wirkens oder der therapeutischen Veränderung ist. Ne? Das ist dann so, ja, klar. Insbesondere, wenn Sie halt dann im Bereich von Behandlung von Angststörungen oder von Traumata, ne, arbeiten, da ist in der Regel auch eine Symptomverschlechterung oder eine Verschärfung oder Intensivierung von solchen aversiven Symptomen zu erwarten. Ne? Das ist ja, wie wenn ich halt, ich sage einmal, ich nehme die Metapher mit der Wunde, wenn ich halt eine Wunde reinigen möchte und infizieren möchte, dann tut's weh.
Ja.
Dann halt dann auch ein paar Stündchen dann auch noch weiter wehtun, ja, und pocht und brennt und zieht, ja. Aber irgendwann hört es dann auch auf und dann haben wir noch ein vernarbtes Gewebe.
Gibt es eine Aufklärungspflicht drüber, dass man sowas, ja gibt es, dass man sowas erwarten,
ja. Ja, ich glaube, ihr richtet sich sogar an, wenn sie schwerwiegend, wenn sie grob fahrlässig eine Aufklärung nicht getätigt haben, das kann ja auch zu einem Behandlungsfehler, also als Behandlungsfehler subsumiert werden. Also sie müssen, steht ja auch in der Berufsordnung, in der Berufsordnung auf jeden Fall steht es halt dann drin. Sie müssen ja über verschiedene Aspekte und Bereiche aufklären. Also sie müssen über die Methode aufklären, sie müssen über die Indikationsgrundlage aufklären. Das ist ja im medizinischen Bereich genauso. Und bevor sie operieren, gibt es ja eine ganze Menge zu unterschreiben und auch über solche Nebenwirkungen.
Somatische Medizin, ne? Medizin machen wir.
Genau, ja. Genau. Genau, in der somatischen Medizin ja auch, genau. Ja, also das ist ja nicht nur Chirurgie, aber wenn sie jetzt, weiß ja nicht, wie es praktiziert wird, also ich erlebe es nicht so oft leider, dass man halt dann auch so bei jetzt nicht so invasiven Methoden, dass es oft nicht aufgeklärt wird. Man sagt ja, das können Sie ja selber lesen, ne? Oder haben Sie Fragen? Ich kann ja noch Fragen stellen, wenn ich weiß, worum es geht.
Ja,
das stimmt. Also, ne, da muss man ja auch informiert sein und aufgeklärt sein. Aber das wird aber leider oft, meine Erfahrung, auch falsch verstanden, wenn ich halt dann so aufkläre. Viele denken so, ja, sie wollen mich ja gar nicht behandeln. Also ich, nein, ich muss ja auch nur aufklären. Ich muss nur sagen, was passieren könnte, wenn wir jetzt die und die Methode anwenden. Ne? Ein Bereich ist auch wirklich sehr wichtig, auch darüber aufzuklären, ist Veränderung von Beziehungskonstellationen im Rahmen der Psychotherapie. Ne? Also insbesondere so, wenn jemand halt dann auch eine Selbstwertproblematik oder Selbstwertthematik hat und zum Beispiel nicht Nein sagen kann, seine Grenzen setzen kann oder seine eigenen Bedürfnisse nicht ernst nimmt und wahrnimmt oder nicht ausreichend kommuniziert und so. Und wenn sie im Rahmen der Therapie dann das nach und nach lernen und das auch tun, ne, dann merken sie ja, die Leute in ihrer Umgebung werden eben komisch, ne, und sind nicht alle damit einverstanden, ne. Einige finden das super, toll, ne, dass du das machst, und andere sagen, ja Mensch, habe ich sehr oft so von jungen Erwachsenen, aber auch von Jugendlichen gehört, ja, dass man sagen, nee, ich glaube, die Therapie tut dir nicht gut, ne. Ich glaube, ja, dieser Therapeut, der ist nicht gut für dich. Ja, du warst doch immer ganz lieb und es war ganz alles mit dir, ja, ganz okay und unproblematisch und lief alles reibungslos. Und jetzt gibt's immer Streitereien, immer Diskussion und immer weiß ich nicht was und so. Und da muss man halt dann auch Betroffene darüber aufklären, es soll nicht Richtung, also diese, sagen wir, die Selbstachtung, Selbstakzeptanz und Selbstannahme, die sollen nicht Richtung Egoismus gehen. Mhm. Ja, es geht nicht darum, ich bin der Wichtigste jetzt. Das ist eine Übergangsphase und soll aber eine Übergangsphase bleiben, soll kein Dauerzustand sein, weil wir leben ja halt nun mal in einer Gesellschaft. Ja, wir brauchen ja auch die anderen. Aber es geht halt darum, halt dann Maß davon zu lernen. Das ist auch eine vorübergehende Nebenwirkung. Mhm.
Führt das dazu, dass Sie manchmal auch vielleicht so Dreiergespräche dann führen müssen, wenn jetzt der Partner, Partnerin des Patienten oder der Patientin vielleicht sogar auch an Sie rantritt und sagt, jetzt meine Frau, mein Mann, seit die Person, der Patient bei Ihnen ist, die ist ganz anders geworden, die geht jetzt abends immer aus dem Haus und feiert nur noch und ist gar nicht mehr die oder der, den ich von früher kenne, dass Sie dann quasi das so ein bisschen in der Gruppenkonstellation wieder einordnen? Gibt es sowas oder ist das jetzt zu weit gedacht?
Also erstmal formal, wenn irgendjemand mich anruft und sagt, ja, meine Frau ist bei Ihnen in Behandlung, sage ich, keine Ahnung. Oder mein Mann ist mal hinten dran. Weiß ich nicht. Natürlich, weil ich ja unter Schweigepflicht stehe. Ne? Mhm. Das heißt, es läuft dann so ab, dass ich dann bei so einer Konstellation kommt nicht selten vor. Also auch bei Erwachsenen und bei langjährigen Beziehungen und auch so Betroffene so im Alter von so 60 plus, ne? Weil auf einmal verändert sich, dann waren sie irgendwie 40 Jahre zusammen und auf einmal sagt er oder sagt sie, ich möchte jetzt das und das machen. Und dann darüber kläre ich auf und sage so, sie können auch sehr gerne ihren Mann, ihre Frau mitbringen. Ja, also das gehört dazu, ne, dass man halt dann auch eine Psychoedukation, also eine sozusagen eine paartherapeutische Psychoedukation macht, ja, dass man halt dann auch sagt, was hat das für Implikationen für die Paarbeziehung. Ne? Das muss man im Blick behalten, weil das gehört ja eigentlich zu meiner Sorgfaltspflicht. Ja. Das heißt ja, also ich darf nicht jemanden halt dann so autonomiegesteuert behandeln und sage, ja, du bist jetzt der Wichtige. Das ist eigentlich oft ein Thema so im interkulturellen Bereich, im kulturspezifischen Psychotherapie. Ja. Viele arabischsprachige und muslimische Patientinnen, das ist immer so ein Thema, ne? Wenn es halt dann auf einmal sowas ganz, ganz anderes ist, so ganz sehr stark autonomiegesteuert ist, da muss man halt dann aufpassen, dass die Familie nicht auseinanderfällt. Ne? Mhm.
Gibst du noch weitere Aspekte der Indikationsstellung einer Psychotherapie?
Ja, ich finde, es wird wenig darüber kommuniziert, wird sehr viel veröffentlicht oder relativ häufig veröffentlicht, aber der medizinethische Aspekt ist sehr wichtig. Eine Indikationsstellung, sei es jetzt medizinische oder psychotherapeutische, ohne Berücksichtigung ethischer Aspekte ist nicht denkbar, ist nicht machbar. Das heißt, ich muss bei der Indikationsstellung immer überprüfen, ist es eine Schädigung des Patienten? Also kann eine Psychotherapie auch eine Schädigung bedeuten? Im konkreten Fall, was wäre denn die Schädigung? Wie ist es mit der Patientenautonomie? Wie ist es mit Fairness? Das ist ein sehr wichtiges Thema, nämlich, ne? Also, wenn ich halt eine bestimmte Gruppe von Patienten schwerpunktmäßig behandle, ne, dann kann ich andere nicht behandeln. Wenn ich einen Patienten oder eine Patientin mit einem sehr komplexen Störungsbild behandle, der sehr viele Stunden in Anspruch nimmt und viel Vorbereitung und so, dann bin ich für andere ja gar nicht da. Ne? Also dann kann ich auch andere gar nicht aufnehmen. Also das sind ja so Aspekte, das sollte man berücksichtigen, da soll man sich darüber Gedanken machen. Und es ist halt eine Sache, das ist halt dann ein Prozess sozusagen. Es ist ja die Indikationsstellung ist ein Prozess, es ist kein punktuelles Geschehen. Mhm. Das heißt, das fängt ja schon bei der telefonischen Terminvereinbarung. Ja. Und hört da auf, wenn die Therapie aufhört. Ja. Die Indikationsstellung hört eigentlich gar nicht auf, sollte auch nicht aufhören. Ich muss immer wieder überprüfen, sind wir immer noch auf dem richtigen Weg. Auch aus indikationstechnischer.
Ja, wobei, also das, Sie beschreiben ja letztlich so einen Horizont, dass jetzt nicht der Einzelne zulasten einer Solidargemeinschaft behandelt wird, so habe ich es verstanden. Das gibt es natürlich in der Somatik auch. Ne? Auch da gibt es ja hochkomplexe medizinische Konstellationen und auch da kann ich mit einem Patienten 3 Stunden verbringen oder vielleicht auch 4 Stunden und kann dann halt eine entsprechende Anzahl von Patienten eben nicht sehen. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem der Medizin, ne, so wie wir es im Moment umsetzen, aber sicherlich nochmal ein wichtiger Hinweis.
Genau, es ist ja, das wird aber im organischen Bereich wird das ja ständig diskutiert, ne, auch die Frage, was fällt denn zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung und was nicht, ne, und so weiter. Und wie ist es mit Eigenverantwortung, ne? Also es gibt ja auch diese Diskussion zum Beispiel bei Rauchern, Raucherinnen, ne? Oder bei Leuten, die halt dann so Risikosportarten betreiben, ne? Das ist eine Folge, eine Verletzungsfolge ist auch eine Leistung der Krankenkasse, ist auch nicht. Und es wird aber im psychotherapeutischen Bereich sehr selten gemacht.
Okay.
Und ich finde, das ist ja auch genauso eine wichtige Diskussion. Was oft diskutiert wird, ist, wir brauchen mehr Therapieplätze und mehr Kassen. Ne? Mhm. Ich würde sagen, ja, das brauchen wir auch, aber nicht nur.
Mhm. Ja?
Also wir brauchen halt dann auch eine strengere Berücksichtigung der Indikationsstellung.
Also in gewisser Weise eine strukturelle Annäherung an die somatische Medizin sozusagen.
So ist es, ja. Also für mich, das ist ja klar, ne? Das ist ja, das ist eine Erkrankung des Gehirns. Ja. Funktionelle Erkrankung des Gehirns. Das ist ja, warum soll es anders sein?
Ja. Ja, hey Corny, das hat super viel Spaß gemacht, war total spannend, hat in einem Facettenbereich mal so einen ganz anderen Blick nochmal auf so ein Thema beleuchtet, wo man, glaube ich, viel zu wenig hinguckt, was aber sicherlich ein Problem ist in der medizinischen Versorgungsrealität. Wie immer, herzlichen Dank und ich würde mich freuen, wenn Sie bald mal wieder vorbeischauen.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.